Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, niemals zurückzukommen. Einige von Ihnen denken vielleicht, ich sollte froh sein, dass ich an diesem Ort aufwachsen durfte. Gerade jetzt, wo doch alle ins Paradies wollen.
Bundesweit gesehen ist der Landkreis eigentlich mit am besten. Also wir haben die geringste Arbeitslosigkeit, so ziemlich in ganz Deutschland. Es finden eigentlich auch grundsätzlich sämtliche Schüler, die bei uns die Schule mit Abschluss verlassen, einen Ausbildungsplatz. Die meisten können auch auswählen. Insofern ist es eine Traumregion für alle jungen Menschen in gewisser Weise.
No Land Called Home, Rückkehr in die Provinz.
Weil hier geht es ja so um Bayern und so.
Ein Integrationsstück von Johannes Michelmann. Die Wahrheit ist, für mich war das Paradies die Hölle. Hier in dieser kleinen bayerischen Stadt bin ich als Teenager aufgewachsen. Ich war 12, als meine Mutter, mein Bruder und ich von Berlin nach Bayern zogen, wegen der Arbeit. Von der Großstadt aufs Land, vom Osten in den Westen. Ich wurde 13, 14, 15, 16 und 17. Da war dann die Sache mit der Realschule vorbei und ich bin wieder zurück nach Berlin. Und trotzdem, mich hat diese Zeit hier nie losgelassen. Ich glaube, weil mich hier alle für einen Freak gehalten haben und ich zeigen will, dass aus mir doch was geworden ist. Der gemachte Typ aus der Großstadt. Hört alle her, ich hab's geschafft. Ich habe mir hier eine Ferienwohnung gemietet. Liege auf dem Bett. Über mir die holzvertäfelte Dachschräge. Durch das Fenster gegenüber kann ich den Kirchturm sehen. Den habe ich wirklich nicht vermisst. Auf dem Nachttisch steht eine kleine Jesusstatue. Da ist sie wieder. Die Enge, der ich ja eigentlich entkommen war und die ich jetzt doch wieder suche. In meiner Fantasie ernte ich ab jetzt nur noch Lob und Anerkennung. Keine Häme mehr. Nichts soll so sein wie früher. Aber das sage ich natürlich keinem. Das alles spielt sich in meinem Kopf ab. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Das ist die Reise zurück in meine Vergangenheit. Der Ort, die Hauptstraße. Zwei Bäckereien, zwei Fleischereien, zwei Brunnen, ein Lottoladen.
Pfarrzentrum haben wir auch. Da trifft man sich halt auf, wenn man so kirchliche Angelegenheiten hat. Also der Pfarrer trifft sich da auch oft mit Pfarrgemeinderat oder so.
Ein Schuhgeschäft, ein Fotostudio. An den Schaufenstern klebt immer der gleiche Aufkleber, die Einkaufsstadt.
Ja, da vorne das Rathaus und auch zwei Pizzerias und die Eisdiele.
Alle behaupten, hier gäbe es das beste Eis im Ort. Aber in Wirklichkeit gibt es ja auch nur diese eine Eisdiele.
Dann gibt es zum Beispiel... neben dem Rathaus ist halt nur Polizei. Ja. Kann man jetzt auch noch dazu sagen.
Ah, hi, grüß dich. Hi.
Johannes.
Servus. Servus.
Wo gehen wir hin?
Josie kam hierher, als ich weggezogen bin. Sie arbeitet in einer Apotheke. Nach Feierabend will sie meistens am liebsten niemanden mehr sehen. Gerade hat sie Urlaub. Ursprünglich kommt Josie aus Thüringen. Ich erzähle ihr, dass ich aus Berlin komme.
Würde ich eher die Flucht von der anderen Seite hierher ergreifen.
Von Berlin hierher?
Ja, mit Sicherheit.
Echt? Warum?
Ja, natürlich. Ach, das finde ich ganz schlimmes Pflaster.
Warst du schon mal in Berlin?
Ja, öfter. Muss ich nicht wiederholen. Ist mir zu kulturell. Mir zu viele Freaks.
Zu kulturell?
Ja, total. Zu viele verschiedene Facetten. Ist nicht mein Ding.
Ja, was magst du?
Ich mag das ehrlich gesagt total spießig, traditionell, sowas.
Dann bist du hier genau richtig.
Ja eben, ne? Cool. Ja, findet jeder so sein Ding, ne?
Hey, In die panierten Champignons haben sie nicht gerade.
Warme Küche gibt es leider ab 14 Uhr nichts mehr.
Ach so, ja, vorher?
Ah. Vor, also bis 14 Uhr haben wir warme Küche.
Okay, dann kriege ich...
Chef fragen, aber der muss, glaube ich...
Nee, macht nichts. Dann kriege ich einen ganz normalen Milchkaffee, sowas.
Mhm. Ja, danke.
Wie bist du denn von Thüringen hierher gekommen? Warum?
Mit dem Auto. Ich bin nach der Ausbildung abgehauen. So wie du. Bloß in die andere Richtung. Ja, abgehauen. Weg da, Gottes Willen. Wollte ich schon immer. Ich wollte eigentlich studieren, es hat aber nicht geklappt. Hat mich kein Mensch wollen. Und dann habe ich einen Freund gehabt und mit dem bin ich dann hierher gekommen. So einfach war das.
Und der Bayerns Wetterservice für Schwaben. Das wird ein richtiger Frühlingstag.
Im Wohnzimmer von Melanie. Ein großes, graues Ecksofa, davor ein Glastisch. Auf einem Brett über dem Fernseher stehen Kerzen und kleine Hasen aus Ton, die mich freundlich anlächeln. Melanie und ich waren in einer Klasse. Weil wir beide nicht getauft wurden, mussten wir nachmittags in den Ethikunterricht gehen, während die Katholiken schon Schulschluss hatten. Das schweißt zusammen.
Weil ich das so als unerfüllte Mission für mich empfinde, dass ich niemals einen Zugang zu den Leuten hier bekommen habe. Dass ich hier 5 Jahre gewohnt habe und am Ende auch einigermaßen beliebt war und war Schülersprecher.
Ich fandst du das für dich, ich sage jetzt mal, eine Etikett quasi dafür, dass du beliebt warst, weil du Schülersprecher warst?
Nee, das fand ich kein Etikett dafür. Nee, danke doch mal für
Nee, ich habe mir gedacht, weil ich denke mir immer, wer will diesen Job machen? Keine Sau. Die waren alle froh, dass du das gemacht hast.
Das kann natürlich sein.
Das hat nichts mit der Beliebtheit zu tun.
Na, schön, dich zu sehen.
Das ist nett, der Ernst. Hallo.
Na klar, hab ich doch am Telefon gesagt.
Da könnten uns andere Menschen sehen, da wo wir jetzt hinfahren. Das ist unglaublich.
Muss dir nicht peinlich sein.
Sandra grinst. Mit Kopfhörer, Aufnahmegerät und Mikrofon hat sie mich nicht in Erinnerung.
Und du rennst jetzt die ganze Zeit
so rum? Rennst einfach hin mein ganzes Leben mit dem Ding rum.
Ich habe sie vor ein paar Tagen angerufen und wir haben uns verabredet. Sandra war beim Tanzabschlussball 2006 in der Schule meine Tanzpartnerin. Danach hat sie eine Ausbildung bei einem der größten Arbeitgeber hier begonnen. Sie arbeitet noch heute dort. Nebenher macht sie gerade noch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Bei Facebook habe ich Fotos von ihr gesehen, wie sie mit Cowboyhut und rot-weiß-schwarz kariertem Hemd auf einem stolzen braunen Pferd über ein Kornfeld reitet. Wir fahren auf die Koppel. Inzwischen hat Sandra ein eigenes Pferd, ein eigenes Haus, ein eigenes Auto und einen festen Freund. Ich habe nichts von alledem. Nicht mal einen Führerschein.
Ab.
Was macht es für mich so schwer, hier so einen Zugang zu finden?
Die Bayern sind unglaublich stolz auf ihr Land. Und wollen das auch für sich behalten. Die wollen, dass sich nichts verändert hier.
Ja, aber gleichzeitig darf ich das Gefühl, nicht stolz auf meine Herkunft sein zu dürfen. Das muss ich quasi, also ich habe das Gefühl, wenn man herkommt, muss man seine Herkunft ablegen. Und wenn man das nicht macht...
Die wollen, dass man sich hier anpasst, ja. Voll und ganz.
Ich soll die Sprache sprechen, soll die Brauchtümer übernehmen, soll eigentlich alles genauso machen,
wie ihr das macht. Ja, weil Bayern so bleiben soll, wie es ist. Verstehst du? Und wer das nicht mag, der braucht eine Dose. Das ist die Einstellung, das ist nicht meine Einstellung, aber das ist die Einstellung der Leute hier. Und ich weiß es ganz genau, weil ich in einer sehr konservativ bayerisch kleinkarierten Familie aufgewachsen bin. Sehr. Und es kostet mich heute immer noch Kraft und Energie, all das zu hinterfragen und das querzudenken. Die haben immer, und also auf was wir immer kommen ist, die haben immer Angst, dass wenn jemand ihnen auf der Tasche liegt, sie müssen das Geld für jemand anders verdienen.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine? Und die meinen, weil das halt in Deutschland so ist, dass der Süden das Geld für den Norden verdient, dass wenn Menschen aus dem Norden kommen, hier jetzt auf uns auf der Tasche liegen, wenn die hierher kommen. Aber dass es Bayern gibt, die genauso gestinkert und faul sind, das sehen sie nicht.
Aber der Norden ist doch nicht arm, weil alle faul sind.
So sehen die das halt.
Polizeihauptmeister Müller sitzt auf seinem Drehstuhl vor dem Funkgerät, dem Telefon und dem Computer. Seit 15 Jahren arbeitet er in der Polizeiinspektion. Heute hat er seinen Dienst um 6 Uhr morgens angetreten. Hinter ihm das vergitterte Fenster mit Blick auf das Rathaus. Er hat Zeit. Herr Müller kennt das Leben hier ziemlich gut. Das letzte Mal bin ich ihm begegnet, als ich 16 war, beim Stadtfest, zur Alkoholkontrolle. Da musste ich mit aufs Revier. Damals hatte ich 0 Promille.
Wir sind jetzt hier unten in der Dienstgruppe. Das ist der sogenannte Wachraum. Hier laufen die ganzen Anzeigen auf, die ganzen Telefonate von den Bürgern draußen. Anfragen von den Bürgern selber, die was von der Polizei wollen. Also sagen wir es mal so, das ist Satz von der Dienststelle. Hier sind wir 24 Stunden am Tag vor Ort und da. Das machen wir hier. Ja, okay. Müller. Müller nochmal. Die Leute auf dem Land hier sind aufgeschlossener als die Leute in der Stadt zum Beispiel. Im Gegenzug haben die Leute in der Stadt weniger Scheu, die Polizei zu rufen, als wie hier auf dem Land. Das ist meine persönliche Feststellung. Und grundsätzlich, über die Jahre verteilt, nimmt der Respekt gegenüber der Polizei ab. Also es hat es zu meiner Zeit, als ich jung war, hat es nicht gegeben, dass ich zum Polizisten Servus gesagt habe, ohne dass ich ihn kenne. Da hat es bei mir grüß Gott geheißen. Und das ist, vielleicht ist es der Zeitgeist, aber hier wird es immer weniger. Das ist meine persönliche Meinung zu diesem Ganzen.
Versucht bitte mal jetzt einfach ruhig zu sein.
Wenn ihr durch seid, fangen wir wieder beim ersten an, bis ich wieder pfeife.
Nach den Osterferien kam ich in die 7. Klasse der Realschule. Ein halbes Jahr später sollte ich auf die Hauptschule wechseln. So erfolgreich war ich. Beim Betreten des Schulgebäudes hatte ich dieses unwohle Gefühl im Bauch. Wie früher habe ich vor dem Lehrerzimmer gewartet, bis mich mein alter Klassenlehrer abgeholt hat. Ich bin gerade heilfroh, dass ich heute beim Sportunterricht nicht zur Bildung einer Fußballmannschaft zur Verfügung stehen muss. Es besteht keine Gefahr, nur Letzter zu werden oder am Ende sogar den Ball treffen zu müssen. Mein Lehrer legt seine Haare noch immer mit Gel zurück. Sie werden langsam grau. Ansonsten turnt er seinen Schülern die Übungen so vor, als wäre er keine 15 Jahre gealtert.
Ja, weißt ja selber. Also, bist jetzt nicht unbedingt das größte Talent, aber du hast alles mitgemacht, aber das hat dich nicht so ganz interessiert.
Ich habe, um auch ganz ehrlich zu sein, mich damals null aufgehoben gefühlt, weil das als Berliner, der in diese Klasse kam, ich war wie der Ausländer. Ich war quasi, habe die Sprache nicht gesprochen, die hier gesprochen wurde. Mhm. Wie haben Sie das so empfunden, jemand, der aus, ich meine, das war erst knapp 10 Jahre nach der Wende, jemand, der aus Ostdeutschland in Ihre Klasse kam?
Ich glaube, das hast du ein bisschen falsch wahrgenommen. Was man vielleicht auch über die Bayern oder jetzt auch speziell Schwaben sagen kann, wir brauchen etwas länger, bis wir mit jemandem warm werden. Und das kann mitunter einfach auch mal bis zu einem Jahr dauern. Und das war dir zu lange ein bisschen, glaube ich. Also wenn du sagst, du hast dich nicht aufgehoben gefühlt, dann hast du einfach da keine Geduld gehabt. Okay, funktioniert einigermaßen. Das gefällt mir. Prima, Jungs. Jetzt
Melanie.
Ich habe bloß gedacht, großer Junge, dem irgendwie das Oberteil zu kurz ist. Und dann, du warst ja relativ schnell neben uns geguckt, gell?
Ja.
Ja gut, und dann hat man sich natürlich gedacht, oh Gott, so Politikfreak, ja. Naja, in unserem Alter, oder ja, haben wir uns ja nicht so wirklich für sowas interessiert. Und denkst du schon ein bisschen, oh Freak, du warst ein Politikfreak. Und dann jetzt mal, wenn du wieder irgendwie gemeldet hast oder irgendwie was dazu gesagt hast, denkst du mal, oh, einfach mal die Fresse halten. So manchmal wäre ich, aber oh mein Gott, wir haben es ja überlebt.
Aber meinst du, wenn ich jetzt nicht so ein Klugscheißer gewesen wäre, sondern eher so ein stilles Wässerchen, dass es mir dann einfacher gefallen wäre, mich zu integrieren?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass, wenn du jetzt gar nichts gesagt hättest, dass das jetzt besser gewesen wäre, vielleicht halt einfach über andere Themen. Manchmal musst du einfach dein Gehirn ausschalten und einfach blöd daherlabern. So ist es am besten, so lebt man. Kann man gut leben hier. Mittlerweile muss ich sagen, komme ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Kurs habe, kenne ich ja die Leute auch nicht und du bist dann mit denen 3 Wochen zusammen oder sowas. Mein Gott, da habe ich manchmal auch ein bisschen eine große Klappe. Dann komme ich rein und sage Servus oder grüß euch oder lass halt irgendeinen blöden Spruch ab und lass manchmal den Lehrer ein bisschen doof dastehen, was er da herlabert und dann bist du schon, bist du mittendrin statt nur dabei. Gell? Dann wirst du von allen geliebt, machst ein paar Späßle, dann klappt das schon. Habt ihr schon meine Strategie immer.
Also ich fand es bei dir immer total bemerkenswert, habe ich ja neulich dir schon gesagt. Mhm. Ich fand es immer bemerkenswert, dass du, dass sie dir quasi an den Wurzeln eigentlich völlig egal waren, so nach außen. Und dass du volle Kanne dich in diese schwäbisch-bayerische Welt reingestürzt hast. Und also ist, glaube ich, wenn Leute dich kennenlernen und nicht wissen, dass deine Eltern aus Brandenburg kommen, deine Familie aus Sachsen kommt, würden sie es niemals checken, glaube ich. Sie würden es niemals mitbekommen. Mhm.
Also wenn mir jemand fragt, wo ich geboren worden bin, dann sage ich immer in Brandenburg. Und dann kommt meistens, ja, das hört man ja gar nicht. Sage ich, ja, ich bin ja hier auch aufgewachsen, ich bin da geboren worden. Und haben Sie da eine Verwandtschaft im Osten? Sage ich, ja, fahre ich jetzt ja hin, habe ja kein Problem damit. Und dann hörst du raus, ja, das ist eine ganz schöne Stadt und Zittau und so und Dreiländereck und ganz toll und so. Dann denke ich mir, ja, ist schon recht. Und dann hintenrum... Als meine Mutter sich zum Beispiel selbstständig gemacht hat mit ihrer Kosmetik-Sache, haben es viele nicht geglaubt, weil die davon ausgegangen sind, im Osten haben wir ja nichts gelernt und da gab es ja nichts zum Essen und wieso kann die das jetzt auf einmal und so. Und deswegen sind die sind bis heute noch so drauf, deswegen kommt auch keiner jetzt direkt aus dem Ort zu ihr oder irgendwie so, weil die gehen halt davon aus, ja, die hat das halt bloß so dahin geschummelt, so in der Art, gell. Das ist, und dann schon allein dieses, ah, die aus dem Osten, die kaufen sich jetzt ein Haus, wo haben die das Geld her? Und das haben ja alles wir zahlt, so in der Art. Das mit dem Soli-Zuschlag, das musst du ja heute noch anhören, dass sie das nur alle zahlen für die Straßen im Osten und was weiß ich. Ja, nein.
Ich bin ein halbes Jahr vor dem Mauerfall geboren und habe meine Kindheit in Ost-Berlin verbracht. Genau wie Melanie habe ich nichts von der DDR mitbekommen. Dass die DDR ein Teil meiner Identität sein soll, habe ich, bis wir nach Bayern gegangen sind, auch gar nicht gespürt. Erst hier wurde ich zum Ossi.
Wie ist es bei euch zu Hause am Abendbrotstisch, wenn du bei deinen Eltern bist? Du hast den krassen Akzent von hier. Und deine Eltern werden das ja nicht so sprechen, oder?
Da kriege ich schon immer einen Anschluss, wenn ich mal schon so rede. Beziehungsweise ich schreibe dann auch so, bloß A verwendet oder I-Mog oder so, wenn ich sowas halt schreibe. Man redet halt ab und zu, zum Beispiel beim Essen, ja, es gibt halt Buletten zum Beispiel oder so, oder keine Ahnung, was jetzt hier ein Gockel ist, das ist da noch ein Bräuler.
Laufen zuerst einmal, dann während des Laufens ein paar Übungen, dann gehen wir an die Reckstangen und ihr macht einfach das nach, was ich vormache. Okay, Raphael ist direkt hinter mir.
Ich erinnere mich an eine Szene, die mir als eine der wenigen übrig geblieben ist. Es kam in unsere Klasse ein Mädchen aus der Nähe von Görlitz. Und ich saß ganz hinten und sie hat ihn neben mich gesetzt mit dem Satz, jede kommt auch aus dem Osten, setz dich mal zu Johannes.
Ich spreche die gleiche Sprache.
Ich spreche die gleiche Sprache, genau.
Dann habe ich das vielleicht etwas falsch formuliert, beziehungsweise die Wahrnehmung von dir war dahingehend, klar, war man noch ein Kind, war natürlich ein Schuss Ironie dabei und auch natürlich mit Humor hätte man das nehmen müssen, ja.
Eines Tages packst du deine Sachen, was absolut und gehst du doch raus.
Hey.
Was ist denn der Unterschied von dieser Gegend hier zu der, aus der du kommst, in Thüringen?
Ja, alles ist vielleicht jetzt ein bisschen zu übertrieben.
Josie.
Ich muss aufpassen, wie ich meine Wortwahl wähle, weil das sonst, ich komme da ein bisschen zu radikal rüber. Weil ich muss sagen, also da wo ich jetzt herkomme, ist es einfach nicht mehr. Ja, es ist einfach nicht mehr schön, keine Ahnung. Es ist landschaftlich nicht mehr schön. Es ist von den Leuten her gut. Ich meine, man hat seine Familie jetzt da, aber ja, mehr auch da nicht mehr. Es ist einfach eine unattraktive Wohngegend. Fertig. Von dem, was ich jetzt vom Leben erwarte, ist da für mich nicht so sehr viel zu bieten, muss ich jetzt sagen. Also man kann da jetzt auch studieren und sowas und da jetzt auch arbeiten, aber es ist halt in meinen Augen, ja, keine Gegend, die viel von Tradition geprägt ist oder wo noch viel Zusammenhalt ist oder wo man meint, man könnte sich als junger Mensch da gut entwickeln. Mir geht eigentlich diese ganze Landschaft dort auf den Keks. Ich fahre da auch nicht heim und denke, mal, ich bin jetzt zu Hause. Ich fahre erst immer, wenn ich dann hinter Nürnberg bin, denke ich mir, jetzt hast du wieder geschafft. Bist weg da.
Wie oft bist du noch da?
Ich fahre jetzt wieder häufiger, um meine Eltern zu besuchen. Aber ach, vielleicht 4-mal im Jahr. So grob, bei Geburtstagen und sowas.
Was ist das für ein Gefühl?
Scheiße, denke ich mir. Wie halten die das aus? Das ist trist. Ist immer das Gleiche. Jeder ist sich selbst der Nächste. Passiert einfach nicht mehr, ja, nichts mehr, was der Landschaft oder dem Leben dort einfach gut tut.
Was sagen deine Eltern zu deiner Einstellung?
Wenn die da gerne leben, ist ja gut. Ich kann da jetzt an nicht jeden Besuch hinkommen und da thematisieren, dass bei denen nicht der Randstreifen gemäht ist. Das ist denen eigentlich wurscht. Nur wenn ich halt hierher komme, das ist zum Beispiel, du bist in den Dörfern hier, da macht jeder seinen Vorgarten und meistens ist vor dem Vorgarten eben noch ein Rasenstreifen. Der ist halt hier, es ist alles picobello. Irgendeiner macht es auf alle Fälle. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt du, fährst irgendwie im Herbst nach Thüringen, da kannst du nur auf der Straße 60 fahren, weil da steht das Gras an der Seite von der Straße einen Meter hoch. Jetzt denkst du dir, gut, das ist nur Gras, sicherlich, es ist jetzt alles nicht so schlimm, wahrscheinlich ist in Thüringen auch das Geld nicht dafür da, nur es ist ja jedem scheißegal, da flackt halt das Gras und dann ist halt da scheißegal, ob man irgendwie die Begrenzung, Straßenbegrenzungsposten noch sieht, die hat zwar auch mal jemand bezahlt, die haben jetzt keinen Sinn mehr, weil die sind da überwuchert von irgendwas. Ich finde das halt schade irgendwie.
Der Himmel ist hellblau. Die weißen Wolken haben die Form von kleinen Schäfchen. Sandra spaziert mit mir über die flachen Felder. Neben uns trabt ihr Pferd. Ein Nachbar kommt uns in seinem Jeep entgegengefahren.
Ja, du, heute gehen wir nur weg spazieren.
Hallo, grüß dich.
Wir haben einen Reporter aus Berlin dabei. Weißt du, müssen wir. Ist das ein wenig frech, wenn ich hier auf dem Gall hocke und der laufen muss? Was treibst du?
Jagdrunde muss
ich machen. Kontrollfahrt.
Schweine machen.
Schweine töten, wollte ich sagen. Ja. Letzte Woche hat es einen Wildsaubraten gegeben.
Ja, so ist es.
Sehr fein.
Das ist alles Bio.
Bierdi. Das mag ich. Verstehst du, dass man die Leute auf dem Feldweg kennt? Die sagen, grüß dich, Mann, wie geht's denn? Was treibst du denn?
Ja. Wie ist es, prominent zu sein in einem Dorf?
Ja, schön. Wenn sie es nur einen Knicks machen, dann wäre es gerade recht. Ja, komm. Na, ich genieße es schon, dass man halt jeden kennt, weil es so viele Vorteile bringt. Wenn du jeden kennst. Ich meine, wo ich meinen Hof gepflastert habe, da war das mal ein Rundruf und da waren 15 Jungs da gestanden und gesagt, Meierin, ich mach den Hof. Da waren sie alle oben ohne, im Pflaster genirgelt und haben den Stein reingelegt. Ich meine, das hat schon was, weißt du? Genieße ich schon.
Ja. Muss man handwerklich begabt sein, um hier cool zu sein?
Ja. Ja, ist ich glaube, so, ne? Ja, die Handwerker haben natürlich schon einen Status hier. Und Selbstständige. Da sind wir natürlich dann bei den richtigen Macher, weißt?
Ich bin auch selbstständig.
Ach, stimmt.
Ja.
Ja, aber cool. Das ist ja Kunst und Krimskrams, was du machst.
Ach so.
Du hast einen Kopfhörer auf dem Kopf, ein Fellpuschel in der Hand und so ein Gerät um den Hals und laufst mit mir über den Feldweg. Glaubst du, wenn dich irgendjemand hier sieht, der lädt dich nicht jetzt auch noch aus? Damit du hier ankommst, mischst du ein Träger die Latzhosen um und Horn hat an die Hände und die abends mit einem Feierabendbier an der Werkbank mit hinhocken. Verstehst? Du warst auch schon immer anders, so wie ich auch.
ich habe mich auch ganz, ganz, ganz lang nicht integriert gefühlt.
Echt?
Hier, ja, klar.
Ich habe das Gefühl, dass du everyone's darling warst.
Ja, ja, weil ich weiß, wie ich es mache.
Ja, wie macht man es denn?
Du musst die Sprache von den Leuten reden. Wenn ich mich mit Handwerker unterhalte, dann gebe ich denen die Tafel. Die Tafel Sandra, die selber das im Griff hat, dass sie ihre Wohnung renoviert, genauso.
Also spielst du es dann, oder was?
Nee, die bin ich auch.
Der Unterschied zwischen Grüß Gott und Servus?
Ja, ist halt der Höflichkeits... Jetzt muss ich an die Tür, Entschuldigung. Jetzt kommt die Post, muss natürlich auch sein. Polizei, grüß Gott. Hat vielleicht gestern noch einen Unfall mit dem Hund aufgenommen?
Ja.
Ich leg auf. So, jetzt wollen wir mal stehen bleiben.
Beten wir so, wie Jesus selber uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
Und mit deinem Geist.
Was sagt denn die Bibel über Ankommen in der Fremde?
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, wo dann eben auch so eine Fremdheitserfahrung irgendwo dann da ist, ja. Und auf der anderen Seite eben doch immer wieder, ja, die Mahnung, genau das zu überwinden, letztlich versuchen, aktiv auf andere zuzugehen. Das Evangelium würde ich dann auch wieder sagen, dass da eigentlich letztlich natürlich dann eine Entscheidung dahinter steckt. Ja, also zu sagen, ja, nehme ich das jetzt an, dieses Fremde, und mache es dadurch ein Stück weit mir zu eigen auch. Oder immer auch die Möglichkeit eben zu sagen, nein. Ja, und dann bleibt diese Fremdheit auch.
Für alle, die als Fremde zu uns kommen, um eine gute und hässliche Aufnahme Gottes.
Ich weiß noch, mein allererster Schultag. Als erstes wurde gebetet, was für mich völlig, völlig neu war. Und bin aus dem Klassenzimmer rausgeflogen, während die anderen gebetet haben, weil ich nicht mitbeten wollte.
Ist man natürlich auch mitten in der Pubertät irgendwo, ja, wo man vielleicht ein bisschen auf Widerspruch und Widerstand gepolt ist, ja. Umgekehrt, wo dann ein Lehrer vielleicht eher sagt, jetzt machen wir das. Gehen wir da nicht in Diskussionsweg, sondern kürzen das ab. Also, man kann von niemandem verlangen, in dem Sinn, dass er mitbetet, gerade wenn er selber nicht dahinter stehen kann, von seinem eigenen Glauben her. Ich sag mal, wenn jemand still zuhört, würde ich das tolerieren, ja. Gut, wie das natürlich im Klassenverband dann wirkt, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, ja.
Ja.
Denke ich mir, ja. Ob man dann eben natürlich nicht ein Stück weit einfach auch Außenseiter ist, dann durch solches Verhalten, ja.
Alle Gefühle von damals sind wieder da. Ich passe hier nicht rein. Die verstehen mich nicht und ich verstehe sie nicht. Ich blicke durch das Fenster meiner holzvertäfelten Dachschräge auf den Kirchturm und erinnere mich an meinen Unwillen von damals, mich zu integrieren. Ich wollte das nie. Vielleicht, weil ich geahnt habe, dass der Preis dafür sein könnte, einen großen Teil meiner Identität, meiner Überzeugungen und meiner Persönlichkeit aufgeben zu müssen.
Was du leisten müsstest. Am coolsten wäre natürlich, wenn du überall vorbeigehst und einfach mal ein helles in die Hand drückst. Ja, oder du machst es so, es gibt jeden Mittwoch eine Hütte, die wird von meinem Schwiegervater geleitet. Da treffen sich quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Chiefs. Und wenn da einfach mitgehst, dann bist du auch schon drin.
Mhm. Ach, vielleicht kann ich da Mittwoch mit, meinst du? Würde dein Schwiegervater mich mitnehmen?
Ich glaube nicht, nein.
Ja.
Es war schon ganz, ganz schwer, ihn jetzt mal zu sagen, kann mein Vater mal mit. Da ist schon immer, ich weiß nicht.
Was machen die denn da?
Sich betrinken.
Ich trinke nicht mal Bier.
Ja, wenn du da jetzt kommst und sagst, du willst ja Wasser, haben sie nicht. Ist okay. Ja.
In die Hütten.
In die Hütten. Hast du was gelernt?
Jetzt nach einer Woche, die ich jetzt schon wieder hier bin, jetzt ist so fast Halbzeit wieder, da habe ich das Gefühl, dass es einfach unmöglich ist, da so auch jetzt im Erwachsenenalter mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ein ehrliches Gespräch zu führen.
Das kannst du knicken hier. Weil du hast immer nur den Hintergrund. Berliner? Oh, geht gar nicht. Und schwul vielleicht noch. Also, dass es jetzt nicht schlimm ist. Ich glaube, deswegen reden die Leute trotzdem mit dir. Aber das im Nachhinein wieder. Weißt du, ich meine, dieses im Nachhinein reden. Also, wenn du jetzt am Mittwoch in Hütten gehen würdest, würden die das checken.
Meinst du, dass hier dein Schwiegervater das checkt?
Ja, das checkt er.
Echt?
Ja.
Echt?
Der checkt das relativ schnell, sowas.
Mist. Eigentlich wollte ich schon damals bei sowas dabei sein. Die coolen Leute aus meiner Klasse konnten nicht nur Fußball spielen oder zumindest begeistert dabei zugucken. Sie haben sich mehrmals die Woche abends im Bauwagen getroffen. Da gab's Radler und Kirschbier. Nur nicht für mich. Ich wusste nicht mal, wo der Bauwagen stand. Sandra macht mir Mut. Ich war wohl nicht der Einzige, der da ein bisschen außen vor stand.
Ja, also...
Und ich, also, es gibt natürlich auch einige Leute, von denen ich weiß, dass sie hier, durch das, wie sie sind, auch nicht überleben können und nicht frei leben können. Ja, also ich kenne 4 Leute, die schwul sind und sich aus Angst, sich hier zu outen, in der Großstadt verzogen haben.
Ja.
Ja, und das ist... was Thema Toleranz angeht, ich glaube, das ist eins der deutlichsten Zeichen, die es hier so gibt.
Wir haben uns ja vor 2 Jahren gesehen und hast du mir gesagt, dass du eigentlich keinen Bock mehr hast, hier zu wohnen.
Ja.
Wie ist es jetzt?
Hat sich ganz arg verändert.
Ja?
Ja, zum Glück. Tatsächlich. Also, ich war schon in einer langen Krise mit dem, dass ich von Amerika zurückkam. Und da ja in Amerika die große, weite Welt und die Menschen, die da sind und ganz anders, ganz offen. Weißt du, ich kam zurück und dann war alles so bohrisch, klar strukturiert, du hast schon so konservativ, Frau gehört an Herd und mach mal und find dich mal wieder in das Weltbild ein. Und das, da habe ich lange damit knabbert. Und womit ich damals noch nicht umgehen konnte, war der Druck, den ich mir aber auch selber auferlegt habe, dieses, was erwartet jetzt meine Familie von mir?
Ja.
Du bist jetzt die Einzige, die Nachzeugen zeugen kann. Such doch mal einen Mann und mach eine Familie. Ja, so das.
Das hast du dir selbst gemacht, den Druck?
Ja, natürlich, weil ich habe, das war so, dass mein, das Haus daheim, weißt du, da sind noch die Weiherpfanne draußen und so, und das Fischrecht und der Betrieb und ich habe mich da in keinster Art und Weise irgendwie damit identifiziert. Also, im ersten Moment so war halt dieses, boah, ich will doch nur die Welt sehen. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, als mir mein Vater dann das Haus überschrieben hat, habe ich dann das Gefühl gehabt, er macht das jetzt, damit er mich hierher bindet. So.
Ja.
Oh mein Gott, ich lebe jetzt ewig in dieser Schuhschachtel hier. Ich will hier wieder raus. Und dann habe ich angefangen und habe hinterfragt, was denn in Amerika anders war. Wer war denn anders in Amerika? Ich war anders. Ich war frei. Ich habe mir diese ganzen Schranken, die ich mir jetzt hier baue, nicht baut in Amerika, weil da war ja einfach alles neu.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, die hier einfach abzubauen, diese Schranken. Und habe mir gedacht, kann ich hier trotzdem alles machen. Vor was laufe ich denn weg, wenn ich hier bin? Aber ich weiß, dass das meine Heimat ist. Und ich habe meine Heimat jetzt in mir integriert. Wie soll ich sagen? Das ist einfach, da bin ich daheim.
Du, Paul Espresso, heute draußen. Cool, ich habe doch den Unfall gestern aufgenommen mit dem Hund. Ist mit drin. Kannst du da einen Zeugenaufruf machen, ob den Hund jemand kennt vielleicht?
Also wissen Sie, wenn man 7 Jahre in München war, so wie ich, und alles erlebt hat, was man eigentlich bei der Polizei erleben kann, dann ist es hier für mich sehr schön. Ich habe Arbeit. Ich kann auch mal eine ruhigere Zeit verbringen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir auf dem Land sind, dass wir eine sehr ländlich strukturierte Gegend haben. Und dass es dann dementsprechend für die Polizei manchmal leichter ist als in der Stadt, das dürfte klar sein. Für mich ist es kein Problem, dass es ist, wie es ist.
Hi, servus.
Hallo.
Siehst du, dachte ich, wir waren schon so spät.
Nein, wir sind auch schon 10 Minuten rein.
Achso, habe ich gesehen.
Ich habe gedacht, du tust halt reparieren.
Was?
Motorrad?
Nee, das ist nichts da.
Okay.
Mach's weiter.
Ja, okay.
Melanie wohnt in einem Haus mit ihrem Freund und dessen Großeltern. Gegenüber wohnen ihre Schwiegereltern, im Nachbardorf ihre Eltern. Melanie und ihr Freund Stefan waren schon ein Paar, als ich hier noch gewohnt habe. Ein kleines bisschen mehr Beständigkeit würde ich mir auch für mein Leben manchmal wünschen.
Ja, jetzt geht's halt langsam los mit Bausparer und sowas. Und wie weit bist du schon in deinem Haus? Hast du ja jetzt schon den Estrich oder irgendwie sowas? Solche langweiligen Sachen oder wo kaufst du deine Windeln oder so? Weißt du, ich meine? Also sowas geht halt jetzt. Mein jetzt mal alle so langsam. Geh mal schon auf die 30 zu. Gell?
Wie würdest du so eine, hier in der Gegend, so eine typische Biografie beschreiben? Also man geht zur Schule und dann?
Wenn jetzt zum Beispiel auf so einen großen Bauernhof, wie wenn man aus meinem Fenster guckt, der junge Mann hat 5 Kinder. Die leben halt auf dem Bauernhof. Die arbeiten im Bauernhof und die werden das auch nach der Schule so tun. Das heißt, die werden auf eine Landwirtsschule gehen, wo sie einen Landwirt machen und dann werden die da drüben helfen. So, und die anderen gehen meistens eh alle studieren. Wer will heute noch Banker werden? Na? Oder Einzelhandelskauffrau? Kein Mensch. Die wollen, wenn dann, alle Ingenieur von dem und dem und dem und bei Audi und sonst wo arbeiten, wo es die dicke Kohle gibt. Haben ja heutzutage keine normalen Autos mehr mit 18. Gibt's ja nicht mehr VW Polo oder sowas. Gibt's ja nur noch die großen BMWs oder die großen Audis. Ist halt so. Mein Bruder sagt immer Standardleben.
Bist du damit glücklich?
Ja, eigentlich schon. Weil man sieht ja, wie es ist. Also, ich meine, ich bin jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen Tante von Nichte und Neffe. Und was Besseres kann es eigentlich nicht geben als Kinder, finde ich halt. Und ich habe eigentlich schon vor, dass ich Kinder kriege. Für mich ist es jetzt auch kein Standardleben, weil es ist kein Standard, nicht, wenn du Kinder hast. Es ist jeder Tag anders. Ja. Aber jeder, wie er es will. Also.
Ja, und der Begriff Standardleben ist natürlich wahnsinnig
krass.
Gemein.
Ja, ist schon krass, aber mei, so denkt er halt und wenn er so denken will, dann soll er halt so denken.
Ja.
Ich denke halt anders. Oder wir denken anders.
Was würdest du denn, wenn du irgendwann mal mit dem Stefan ein Kind hast oder Kinder, was willst du denen mitgeben von vielleicht der Kultur deiner Eltern, die du noch mitbekommen hast? Oder was willst du denen mit auf den Weg geben, dass sie da...
Ich glaube, ich habe da jetzt nicht so das Verlangen, dass jetzt meine Kinder die Kultur von meinen Eltern oder Großeltern noch mitkriegen oder da, wo ich herkomme. Eigentlich finde ich jetzt persönlich, meine Kinder sollen beide getauft werden, dann haben beide katholisch sein, weil dann haben sie es einfach leichter hier in Bayern. Ist einfach so. Ja, die sollen hier heranwachsen und nicht mit Gedanken, ah ja, ich habe ja noch Verwandtschaft aus dem Osten, weit. Finde ich jetzt nicht wichtig.
Du bist nicht getauft?
Ich bin nicht getauft.
Und das ist ein Problem?
Ich könnte jetzt nie Taufparty machen. Das ist halt ein Problem, wenn du nicht getauft bist. Heiraten geht ja, wenn einer katholisch ist. Kirchlich zumindest. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel, da habe ich mir jetzt halt schon überlegt, ist jetzt schon scheiße irgendwie. Aber andererseits habe ich ja keinen Bock, diese Kirchensteuer zu zahlen. Das ist einfach scheiße. Du musst immer zurückzahlen am Ende des Jahres. Und das sehe ich nicht ein. Ja, so ist es.
Ja, das ist interessant, dass du es aber sagst, dass du, also auch wenn dir die Kirche total abgeht eigentlich und das nicht, keine wichtige Institution für dich persönlich ist, dass du sagst, meine Kinder sollen Teil dessen sein, damit es ihnen besser geht, als es mir vielleicht ging.
Genau, so soll es sein.
Aber wo ging es dir denn schlecht?
Fandest du nicht, dass wir ein bisschen Außenseiter waren, weil wir in Ethik gegangen sind? Wenn wir jetzt Ethik in 10 Jahren haben, wenn meine Kinder Ethik haben, wer ist denn da drin? Syrer? Schwarze? Super! Ganz klasse. Nee, ganz ehrlich, das würde ich meine Kinder nicht antun wollen.
Deine beste Freundin war eine Türkin.
Ja, ist doch schön. Das war jetzt nicht gemeint, dass die Leute schlecht sind, die da drin sind. Nur einfach, du wirst dann abgestempelt mit denen. Du wirst dann automatisch der Ausländer quasi. So.
Ich habe mir damals schon vorgestellt, mich taufen zu lassen. Schon allein deswegen, weil ich dann früher Unterrichtsschluss gehabt hätte.
Naja, ich meine, das ist halt dann eben die große Frage, ja, ob man sich selber dann auf Dauer was Gutes tut. Ja, weil für mich ist halt Kirche einfach eine Institution, ja, eigentlich was, wo man mit ganzem Herzen dabei sein sollte, ja.
Aber wie soll man diesem Dilemma entgehen? Man weiß, ja, dass man akzeptiert werden würde, dass man mehr in der Gesellschaft hier ankommt, wenn man Teil dessen ist. Aber wenn ich nicht dahinter stehe, ist auch blöd. Also es ist schon so ein Dilemma, in dem man steht.
Ist es natürlich, ja. Kann ich aus der Position raus auch sehr gut verstehen, ja. Also. Wobei man auch denkt, dass das natürlich Dinge sind, die schon ja auch im Laufe der Zeit letztlich auch hier bröckeln.
Es ist Freitagabend. Sandra, meine ehemalige Tanzpartnerin, hat mich eingeladen. Ich versuche im Dunkeln den Weg zu ihrem Haus zu finden. Von dort aus soll es zum wichtigsten Ereignis der Woche gehen.
Hi, servus.
Grüß dich.
Johannes.
Philipp.
Hi.
Komm rein.
Vielen Dank. Hoch, runter.
Nauf.
Nauf. Gut.
Sandra, wir haben oben in der Obermieterin, aber wir müssen nicht kommen.
Alles klar. Hier rein?
Da, ne, ja.
Alles klar.
Sandra? Ja? Wie lange wärst du noch? Also gut, die sind 100 Minuten da.
Alles klar.
Na, komm rein. Also, so schwer es geht dabei, oder?
Aus.
Ich sehe immer so aus. Hallo.
Ja, so ja, viele genau, wissen noch nicht, dass du halt kommst und tu mir einen Gefallen und nimm das am Anfang einfach mal nicht mit. Ja. Du weißt nur nicht, wo du halt hinkommst, glaube ich.
Okay.
Wird witzig. Warte!
Ja?
Schlüssel, geh mal, was ist los?
Ja, hier, alles. Das ist kein Auto nicht, sondern das ist ein Sauhaufen, ey. Eieiei. Und du bist jetzt wie lange da?
Ich bin jetzt schon seit 2 Wochen hier.
Aha.
Ja. Was ist da aufgeräumt?
Hä?
Was ist da aufgeräumt?
Hoffnungsloser Fall mit aufräumen, aber das stimmt.
Also. Das war... ausgedacht. Was hast du jetzt schon gemacht? Jetzt hör auf. Ja, es ist gut. Mein Auto.
Warte mal, ich mach das mal schnell aus.
Auf jedem Dampfer, der raucht und segelt, ist einer, der die Putzfrau fügelt.
So ist es. Ansonsten gibt's ja nämlich, ansonsten gibt's ja nämlich Krieg.
Sandra hat mich zum Stammtisch mitgenommen. Das hier ist mein erstes Mal. Wir sitzen in der Halle der Baumaschinenfirma. An dem länglichen Tisch haben der Chef und die Chefin Platz genommen. Daneben ein ehemaliger Hauptschullehrer, ein Ingenieur, ein paar Meister und Facharbeiter.
Manchmal kann er ein bisschen bayerische Wörter auch.
Richtig, ja. Ich verstehe eigentlich alles. Und
Servus kann er sagen.
Servus kann ich sagen, kann auch bis Gott sagen.
Aber du sollst ja so was aufnehmen, wenn wir noch nüchtern sind. Weil sonst heißt ja, die bayerischen Stammtische sind alle besoffen.
Nein, aber das ist O-Hirn, da sagt er, das kann ich nicht sehen, weil das ist eigentlich nur einmal die Uli-Bla-Bla-Bla-Bla. Urgestreich.
Und dann wundert man sich, wieso ist Bayern das beste Bundesland, wenn man in Bayern so spricht. Wieso kann das wirtschaftlich so toll
sein? Ja, sicher. Wirtschaftlich, von allem drum und dran und kulturell. Neuverschuldung, Pro-Kopf-Verschuldung, alles drum und dran, Bayerns beste Bundesland.
Jawohl!
Dass in Berlin Asylanten 400 Meter, die bestellen ein Taxi und das wird bezahlt.
Ja.
Und das ist das Problem. Und warum? Weil deswegen ist Berlin permanent in Minus. Darum braucht permanent, hängt laufend am Zopf der restlichen Bundesländer. Eine Rotregierung ist scheiße. Warum ist Bayern das beste Bundesland? Warum ist es das Beste? Weil wir Regeln haben und keine Rotregierung. Das ist das Problem. Oder das ist das Gute, was wir haben. Darum wird Bayern immer das beste Bundesland sein, weil wir eben eine richtige Regierung haben.
Genau.
Und es ist so.
Das muss man in aller Deutlichkeit sagen.
Sandra rollt mit den Augen. Mir ist das peinlich.
Berlin ist ein Sündenpfuhl. Das ist Sodom und
Gomorra. Das ist eine Rotregierung und das ist das Problem.
Sodom und Gomorra.
Neben dem Tisch stehen ein paar Kästen Bier und zwei Kästen Cola-Mix. Ich nehme mir ein Bier. Hoffentlich merkt niemand, dass es mir nicht schmeckt. Auf dem Tisch liegt eine Schnupftabakdose aus Plastik. Gedankenlos lasse ich sie durch meine Finger gleiten.
Raus mit den Worten!
Die muss ich schnupfen, gell?
Naja, ich guck einmal nur.
Nimm bloß den Tonten, nenn mal, hau mal ein Briesen auf.
Soll ich mal reinhauen, den Briesen?
Ja, hey!
Komm mal zu mir, jetzt sag das so.
Aber wegen ein bisschen was. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. So, und jetzt einmal durch eine Nase reinziehen. So.
Ein Nasenloch, jawohl. Und noch mehr eins. Ins andere auch noch, gell?
Ja.
Das ist ganz schön viel. Jetzt oder? Hau rein! Gib Gas! Das andere, jawohl. Gib Gas! Und? Gut, gell? Super.
Oh. Vielen Dank.
So.
Was macht das hier, Prosecco?
Das macht doch Funktionär. Der Taps ist rot. Das ist ein Taps.
Kanzleramt?
Wieso soll der Schnee ist hinter was? Und der Schnee war nicht brunst. Angie ist doof. Angie, MAD, gut, wer war das? Das will ich wissen. Untersucht. Sei Urin! Westerwelle, sei Urin! Westerwelle kommt, Angie. Westerwelle, da steht drin. Angie ist doof im Schnee. Hast du da Nebrunst? Hat er gesagt, Nebrunst habe ich schon. Aber geschrieben hat es der Oberreit.
Ja. Schrieb aus der Oberheit, ja.
Nebrunst habe ich schon gesagt. Schrieb aus der Oberheit.
Ja.
Noch nie so
schlechte Politiker wie jetzt. Der hat einen Stift in der Hand gehabt. Ja.
Das war der Schiffführer.
Ja, Schiffführer.
Nehmen wir das mal weg. Ja.
Jetzt machen wir mal ehrlich. Sag mal, wait,
Absolut.
Was ist du Preis?
Vielleicht hast du was vermisst.
Ein Kirchturm hat er vermisst.
Seitdem du 100%. In Berlin wohnst, ab und zu kann dir sein, dass du sagst, das Essen, die Freunde, das Event.
Müsste ich jetzt echt drüber nachdenken, ehrlich gesagt.
Das ist eine bayerische Gewohnheit in Bayern, in Berlin vermisst.
Er muss erst nachdenken.
Ja, was glaubst du, wie du jetzt drauf wärst, wenn du jetzt Dublin wärst und nicht wieder in die Großstadt zurück?
Ich glaube, das sehen sie einfach nur nach Berlin.
Das wäre nicht passiert. Das wäre schlichtweg einfach nicht passiert.
Was ich auf dieser Reise über mich gelernt habe, will Sandra noch von mir wissen. Ich kann ihr keine Antwort geben. Jetzt, nach ein paar Wochen Abstand, würde ich ihr sagen, dass ich für mich herausgefunden habe, dass mich das Aufwachsen in ihrer Heimat stärker gemacht hat, durchsetzungsfähiger womöglich. Aber auch, dass für mich Freiheit zu einem der wichtigsten Güter geworden ist. Die Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das für richtig halte.
No Land Called Home, Rückkehr in die Provinz. Ein Integrationsstück von Johannes Nichelmann. Komposition Andreas Bick, technische Realisation Alexander Brennecke, Regieassistenz Judith Geffert, Regie Johannes Nichelmann.
Wir müssen ausfahren. Jetzt haben wir einen Einsatz, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben drüben. Wir haben Bettlerbanden. Da müssen wir jetzt hinfahren und die überprüfen. Bist du da, oder?
Ja.
Okay, alles klar. Bis dann.
Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk 2016.